Ja, wir haben vorhin von Yannick, gell, hieß er? Yannick gehört, ja. Dass er in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und solche Geschichten habe ich in Gemeinden schon ganz oft gehört. Sehr viele Geschichten fangen genau so an. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Welch ein großes Glück war es für Yannick. Ich hatte dieses Glück nicht. Als mein Vater meine Mutter heiratete, war es für ihn schon die zweite Ehe. Mit Glauben hatte er gar nichts am Hut. Und man hatte meine Mutter gewarnt davor, meinen Vater zu heiraten, weil er etwas war, was man heute einen Womanizer nennt. Das heißt, er war ein Mann, der große Anziehungskraft auf Frauen ausübte und das hat er auch weidlich ausgenutzt. Und so bin ich eines Tages geboren als Wunschkind dieser Ehe, aber diese Ehe hielt nicht auf Dauer, weil das alte Problem sich durchsetzte und eines Tages mein Vater uns verließ, weil eine andere Frau von ihm schwanger geworden war und er sich entschlossen hatte, mit dieser Frau zu leben. Ich war damals 4 Jahre alt, als er uns verließ und das hat mich fürchterlich belastet. Jeden Abend habe ich meine Mutter gefragt, wenn denn Papa wieder nach Hause kommt und als Antwort bekam ich nur Tränen, weil sie es ja nicht wusste. Meine Mutter war völlig verzweifelt und sie suchte dann Kontakt und irgendwo Anerkennung, kam in Kontakt mit einem amerikanischen Soldaten, die es in unserer Heimatstadt oder in der Gegend sehr viel gab. Ich bin geboren in Ludwigshafen am Rhein und da lernte sie einen amerikanischen Soldaten kennen und dachte, dass sie vielleicht mit ihm ein neues Leben anfangen könnte, denn damals war Amerika so in Deutschland so das gelobte Land. Man dachte, Amerika, da ist alles super. Und tatsächlich hat sie sich eines Tages entschlossen, mit diesem Mann ein neues Leben anzufangen. Und als ich 6 Jahre alt war, hat sie mich verlassen, zurückgelassen bei ihrer verwitweten Mutter, um nach Amerika zu gehen, mit diesem Mann ein neues Leben anzufangen. Und wenn irgendwann das Leben aufgebaut würde, dann wollte sie mich nachholen. Aber das ist nie so gekommen. Meine Mutter hat dann einen anderen Mann geheiratet. Dort drüben ist mit ihm in Drogen und Alkohol versunken. Der Mann war viel im Gefängnis und so war es unmöglich für mich, dorthin zu kommen. Wir wussten die Umstände nicht. Der Kontakt ist doch später abgerissen zu meiner Mutter und ich habe sie 17 Jahre nicht gesehen. 10 Jahre davon habe ich nicht einmal gewusst, ob sie noch lebt. Ich lebte dann bei ihrer Mutter, einer älteren Witwe, herzkrank und die natürlich schwer gezeichnet war von all diesen Erlebnissen. Und eines Tages, ich war 9 Jahre alt, ist sie morgens, während sie mein Frühstück richtete, tot zusammengebrochen. Und dann war ich wieder alleine. Zwischenzeitlich hatte ich noch meine kleine Schwester verloren und so lag das Leben im Trümmern. Und ich war natürlich von meinen Eltern auch sehr verlassen. Das waren ja schwere Versäumnisse auch durch sie und das waren schwere Jahre für mich. Mein Vater hat dann später mit mir Kontakt aufgenommen, hat mich eingeladen in seine Familie. Es war Hoffnung da, zu ihm und seiner Familie zu ziehen, damit ich eben wieder Familie haben würde. Aber als das kurz vor der Vollendung war, wurde das wieder zurückgezogen und ich blieb bei meiner Großtante, die mich aufgezogen hat. Und die Krönung kam dann noch, als ich 18 Jahre alt war, hatte mein Vater sich sehr schlecht mir gegenüber verhalten und als ich ihm das sagte, hat er mich aus seinem Haus geworfen und mir die Worte hinterhergerufen, ich will dich nie wieder sehen. Da war ich 18 Jahre alt und leider sind seine Worte Wahrheit geworden, denn er hat mich nie wieder gesehen. Ich traf ihn erst wieder auf seinem Sterbebett, aber da war er nicht mehr bei Bewusstsein. Es waren also so manche Dinge in meinem Leben, mit denen ich in Kontakt kam mit diesem Thema Versöhnung. Es waren schwere Hypotheken, die mir das Leben mitgab oder meine Eltern mir mitgaben ins Leben. Und ich konnte dann mit der Zeit lernen, ganz besonders durch diese Großtante, die mich aufgezogen hatte und die Jesus kannte, die die Bibel kannte. Und durfte ich langsam verstehen, was Vergebung heißt. Vergebung und Versöhnung ist das zentrale Thema in der Bibel. Jesus Christus, so heißt es einmal von ihm, hat er selber gesagt, er sei nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen auf dieser Welt, sondern sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele, um uns zu versöhnen mit Gott, um uns Versöhnung zu bringen für unsere Schuld. Denn nicht nur waren meine Eltern an mir schuldig geworden und damit auch an Gott, sondern ich war ja auch schuldig geworden. Ich war ja auch ein Mensch, der Gottes Gebote übertrat.
Und Jesus kam auf diese Welt in völliger Selbstlosigkeit, hat sich aufgeopfert, schließlich ans Kreuz nageln lassen, von allen verspottet und verlacht und verhasst. Sogar von seinen eigenen Jüngern verlassen, hing er dort und rief laut in die Nacht hinein: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war so, weil einer meine Schuld tragen musste. Denn Gott ist heilig und wenn ein Mensch schuldig geworden ist, dann muss die Schuld gesühnt werden. Es muss Strafe vollzogen werden. Das ist ja uns ganz geläufig hier. Wenn ich zu schnell fahre auf der Autobahn und die Polizei hält mich an und ich bin 150 statt 100 gefahren, dann werde ich bestraft. Und da kann ich noch so viel diskutieren mit dem Polizisten. Es nützt mir alles nichts. Meine Übertretung des Gesetzes hat Konsequenzen. Und so ist das auch in unserem Leben Gott gegenüber. Wir sind für unsere Schuld verantwortlich. Einer musste die Strafe tragen. Und das ist, was Jesus getan hat. Er wurde Mensch. Und er hat sich stellvertretend für uns von Gott strafen lassen für unsere Schuld, indem er ans Kreuz hing. Deswegen hängt da vorne dieser Text: Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Und da hat Jesus die Strafe auf uns genommen, sich stellvertretend strafen lassen durch Gott wegen unserer Schuld, damit jeder, der an diesen Jesus glaubt, der das für sich in Anspruch nimmt, der das glauben will und glauben kann, dass Jesus auch für ihn starb, dass der Vergebung findet. Und er hat das getan, als wir ihn noch nicht kannten, als wir nicht mal geboren waren, als wir nichts von ihm wissen wollten. Da hat er sein Leben gelassen. Und diese Versöhnung zwischen Gott und uns ist die Grundlage für all das, was Gott redet über die Versöhnung zwischen Menschen, zum Beispiel zwischen mir und meinen Eltern. Deswegen fordert Gott uns auf, dass wir einander um Vergebung bitten sollen und dass wir aber auch Vergebung gewähren sollen und anderen vergeben. Gott hat gesagt: Vergebt einander gleich, wie Gott euch vergeben hat. Und als Jesus uns ein Gebet lehrte, das sogenannte Vaterunser, da lehrte er uns auch zu beten: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Wir brauchen dazu seine Hilfe, denn Vergebung zu empfangen ist manchmal schon schwer genug, weil man sich selber kaum verzeihen kann, was man Böses getan hat. Und zu glauben, dass Gott mir einfach Schuld vergibt, ohne dass ich Tagelöhner werden muss, um irgendetwas abzuarbeiten, das ist schon manchmal schwer genug für uns, das glauben und annehmen zu können. Und nichts dafür tun zu können, einfach Vergebung sich schenken zu lassen, aber den anderen zu vergeben, ihnen ihre Schuld zu vergeben, dazu brauchen wir auch Gottes Hilfe. Und uns selber am Ende vergeben zu können, wie man sagt, auch das ist ein großer Schritt, dazu werde ich mehr am Freitag sagen. Jesus hat viele Beispielgeschichten erzählt. Er hat manchmal Geschichten aus dem Leben genommen und manchmal hat er eine Geschichte konstruiert, um eine Wahrheit deutlich zu machen. Die Bibel nennt das Gleichnisse und eines Tages hat er folgendes Gleichnis erzählt. Wir finden es im Matthäus-Evangelium im Kapitel 18 ab dem Vers 23. Er sagt, dass das Reich der Himmel, also das Leben mit Gott gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Er hat also seine Untertanen zu sich gerufen, die für ihn gearbeitet hatten, um zu sehen, was ihr Ergebnis geworden war. Und da wurde eine vor ihn gebracht, er hatte jede Menge Schulden. Diese konstruierte Geschichte sagt, und das ist so wiedergegeben, er war 10.000 Talente schuldig. Talente, sie sind nicht Begabungen, sondern Talente damals war eine Maßeinheit für Geld. Und wenn man diese Summe mal umrechnet in die heutige Zeit, das habe ich als Bankkaufmann natürlich sofort gemacht, als ich die Zahl zum ersten Mal las, ich wollte das greifen können, weil mir 10.000 Talente nichts viel sagt. In meinem Geldbeutel gibt es nur Euros und manchmal auch Dollars, aber Talente habe ich da keine drin. Und habe ich das ausgerechnet und dann war das eine Summe von 200.000 Jahreslöhnen. Sensationell. Und dieser Mann, der war das eben schuldig und weil er das Geld nicht hatte, um zu bezahlen, hat sein Herr befohlen, dass er ins Gefängnis geworfen wird, dass er und seine Frau verkauft würden und alles, was er hat, um vom Verkaufserlös die Schulden wenigstens ein klein wenig abzustottern. Und dieser Mann, der fiel vor dem König nieder und sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Das ist ja richtig lächerlich. Ich meine, wie will man 200.000 Jahreslöhne Schulden nochmal gut machen? Das geht ja gar nicht. Und dann heißt es in dieser Geschichte, da wurde der Herr dieses Knechtes vom Mitleid bewegt und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Das ist ein Bild dafür, wie Gott vergibt. Schau, wir können unsere Schuld Gott gegenüber nicht ungeschehen machen. Wir können sie auch nicht abarbeiten. Und wenn wir 1 Million Jahre Tagelöhner wären, wir könnten unsere Schuld nicht abarbeiten. Aber wo ein Mensch zu Gott kommt und sagt, da ist meine Lebensschuld, so wie meine Mutter das eines Tages tat, als sie ihre Schuld vor Gott und vor Menschen bewusst wurde und sie sich zu Jesus Christus wandte und auch zu mir kam und mich um Vergebung bat und wir wieder eine gesunde Beziehung finden konnten, ein Riesenwunder für mich. So wenn ein Mensch zu Jesus kommt und seine Schuld bekennt und sagt, das habe ich getan und ich kann nichts dafür tun, um es ungeschehen zu machen und ich kann nichts dafür tun, um sie abzuarbeiten oder auszugleichen, da begegnet uns Gott in seiner Liebe. Nur, diese Geschichte ist nicht zu Ende. Die Geschichte sagt, dass dieser Mann von diesem Gerichtsprozess, könnte man sagen, rausging und findet seinen Kollegen und er war ihm 3 Monatslöhne schuldig, also eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was ihm vergeben worden war. Und er packt ihn und würgt ihn und sagt, bezahle mir, was du schuldig bist. Und weil er es nicht sofort zur Hand hatte, hat er ihn ins Gefängnis geworfen, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Und der König, der kriegt die Geschichte mit und regt sich richtig auf, und das zu Recht, über diesen unverschämten Burschen, der so reich beschenkt worden war und das so schmählich beantwortet hat. Und er packt ihn und wirft ihn ins Gefängnis und sagt, und da bleibst du, bis du alles bezahlt hast. Was heißt, für immer. Und Jesus setzt hinzu, so wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Stehst du, Vergebung ist ein unglaubliches Geschenk, weil es mit einem unglaublichen Preis bezahlt wurde. Jesus gibt sein Leben. Er lässt sich trennen vom lebendigen Gott. Er lässt sich demütigen. Er lässt sich nackt an ein Kreuz nageln, verspotten und verhöhnen von aller Welt. Und sein Vater zieht sich zurück, weil meine und deine Schuld auf ihm lag. Und deswegen ist Vergebung so groß. Aber Vergebung Gottes ist immer ein Geschenk zum Weitergeben. Die Geschenke, die Gott uns macht, sind nicht nur dazu da, dass ich sie nehme und sage, toll, dass mir vergeben ist, sondern Gottes Geschenke sind immer dazu da, dass ich sie weitergebe. Das, was ich bekommen habe, soll ich mit anderen teilen. Und wo wir diesen Kreislauf unterbrechen, weil wir sagen, okay, schön, dass Gott mir vergeben hat, aber ich will meinem Nächsten nicht vergeben, da kriegen wir ein Problem mit Gott. Denn er hat uns das Geschenk gegeben, um es weiterzugeben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Stromkreislauf. Ich bin kein besonders begabter Elektriker. Ich habe einmal eine Lampe aufgehängt, die brannte sogar hinterher, aber sie war trotzdem falsch angeschlossen und ich habe mein ganzes Haus in Gefahr gebracht. Seither schließe ich nie mehr eine Lampe an. Lieber zünde ich eine Kerze an und warte, bis das einer kommt, der das versteht. Ja, aber eines weiß ich. Die Lampen da oben brennen nur, solange der Stromkreislauf geschlossen ist. Solange der Strom fließen kann, ungehindert. Und in dem Moment, wo einer auf den Lichtschalter drückt, was macht er? Er unterbricht den Stromkreislauf. Und wenn der Stromkreislauf unterbrochen ist, dann wird's dunkel. Und genau so ist es mit der Vergebung. Ja, wir bekommen Vergebung vor Gott und zwar immer wieder neu, wenn wir unsere Schuld ihm bekennen. Und da gibt's keine Wartezeiten oder gibt's keine Bedingungen. Er vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Aber wenn wir die Vergebung nicht weitergeben, wenn wir anderen nicht auch vergeben, so wie uns vergeben worden ist, dann unterbrechen wir gewissermaßen den Kreislauf von Gottes Liebe. Und dann wird unser Leben dunkel. Dann wird es in unserer Seele dunkel. Menschen, die nicht vergeben können und nicht vergeben wollen, die machen sich selbst eine große Not. Und deswegen ist so wichtig, dass wir heute Abend über dieses Thema reden. Mancher denkt, ach, mit sowas habe ich gar kein Problem. Ich sage immer Schwamm drüber und nichts für ungut und dann ist das schon durch. Ich bin nicht sicher, ob wir uns nicht manchmal in die eigene Tasche lügen. Wir haben zum Beispiel noch nicht vergeben, wenn wir dem anderen Schuld, die er begangen hat, immer wieder mal vorwerfen, ihn immer wieder erinnern. Weißt du noch damals, was du gemacht hast? Ich habe dir zwar schon vergeben, aber vergessen habe ich das nicht. Und der Mensch, der dem anderen die Schuld immer wieder vorwirft, zeigt, dass er nicht wirklich vergeben hat. Denn wenn Gott vergibt, sagt er dann, denkt er nicht mehr daran. Er denkt nicht mehr daran. Er entschließt sich, nicht mehr über meine Schuld nachzudenken. Du hast mit diesem Thema ein Problem, wenn du in deinen Gedanken dieses Thema immer wieder duldest. Ich meine, Dinge, die passiert sind, die vergessen wir ja nicht so einfach. Selbst wenn wir sie vergeben haben, sie kommen in Erinnerung. Ein Mensch begegnet uns, der an uns schwer schuldig geworden ist, und die alte Geschichte, die steigt wieder auf. Nur ist die Frage, was mache ich jetzt damit? Lasse ich mein Denken und meine Fantasie davon erfüllen, bis der Hass wieder da ist und der Zorn oder die Depression? Wir haben nicht vergeben, wirklich, wenn wir, oder wir brauchen Hilfe Gottes zur Vergebung, wenn wir das, was geschehen ist, immer wieder in unseren Gedanken zulassen und das kreisen lassen, bis unser Herzen, unser Denken und unsere Emotionen, unsere Stimmung davon geprägt ist. Und wir brauchen Gottes Hilfe, wenn wir über die Schuld eines anderen immer wieder zu anderen sprechen. Dass wir sagen, weißt du, Andreas, ich habe da eine Geschichte mit dem Jakob gehabt. Ich meine, ich habe ihm vergeben, aber ich muss dir das jetzt mal erzählen, was der sich geleistet hat. Und damit würde ich zeigen, dass ich die Schuld nicht vergessen habe, sondern dass ich reden muss. Warum? Weil mein Herz nicht frei ist, weil ich immer noch gefangen bin in den Vorwürfen und in der Bitterkeit. Und da will Gott mir begegnen. Und ich verstehe, Versöhnung ist nicht immer leicht. Weißt du, es war für mich keine Kleinigkeit. All die vielen Dinge, die in meiner Familie mir gegenüber passiert sind, immer wieder zu vergeben. Ich erinnere mich an eine Szene, die passiert ist, und ich war so kaputt, so niedergeschlagen, so zerschlagen wegen dem, was passiert ist, was man mir angetan hat. Und ich war froh, dass ich mit anderen reden konnte und beten konnte, dass Gott mir hilft, darüber wegzukommen. Aber weißt du, was uns motiviert, Versöhnung zu leben? Es ist zunächst einmal, dass Gott sich mit uns versöhnt. Verstehst du, das ist eigentlich falsch rum. Ich meine, wir sind Gott gegenüber schuldig geworden und nicht Gott ist uns gegenüber schuldig geworden. Nein, wir haben gegen ihn schuldhaft gehandelt. Und eigentlich müssten wir zu Gott gehen und sagen, ach lieber Herr, ich habe vieles falsch gemacht, können wir mal darüber reden, wie wir das wieder in Ordnung bringen? Eigentlich hätten wir auf Gott zukommen müssen, denn wir sind ja schuldig geworden, wir brauchen ja Vergebung. Und da beginnt Gott die Geschichte gerade umgekehrt. Er wird Mensch. Er kommt von seinem Himmel weit hier auf diese Erde und stellt sich mitten in diese Welt mit all der Not und dem Elend und der Schuld dieser Welt und lässt sich mit allem konfrontieren, was unser Leben so ausmachen kann. Und er lässt sich ans Kreuz nageln und er lässt das Evangelium predigen, zum Beispiel auch heute Abend, dass wir versöhnt werden können mit Gott. Das ist, was Gott tut. Er kommt uns entgegen, obwohl wir die Schuldigen sind. Verstehst du, wie verkehrt das eigentlich ist? So sehr begreift Gott, weiß Gott, dass wir unsere Schuld nicht selber abarbeiten können, dass wir seine Hilfe brauchen, und dann tut er es, ohne dass ein Mensch ihn darum gebeten hat. Er kommt aus freien Stücken, wird Mensch und zeigt uns seine Liebe am Kreuz. Und das ist für mich die stärkste Motivation, immer wieder zu vergeben. Weißt du, mir passieren bis heute Dinge, die mir schwerfallen. Wenn mich einer schlecht behandelt, da kann ich nicht immer von ganzem Herzen Halleluja deswegen singen. Und dann zu sehen, immer wieder neu, wie viel hat Gott mir schon vergeben in meinen 64 Jahren? Wie viel hat er meiner Mutter vergeben? Wie viel hat er unserer Familie vergeben? Und dann darf ich Mut fassen und sagen, ja, Gott, ich will immer wieder neu bewegt sein von deiner Liebe zu mir. Dass du mich angenommen hast. Und dass du nicht nur, dass du nicht gesagt hast, okay, ich vergebe dir, aber verkriech dich in die hinterste Ecke, ich will dich nie wieder sehen. Nein, dass er uns zu seinem Eigentum gemacht hat, zum Teil seiner Familie, dass Gott, der Vater, uns seine Kinder nennt und wir zu ihm Vater sagen dürfen, solch eine Beziehung hat er geschaffen in der Vergebung. So weit geht seine Vergebung. Und das vergessen wir auch als Christen manchmal. Und sie haben uns so daran gewöhnt, dass das ganz normal geworden ist für uns. Und dann haben wir Mühe, den anderen zu vergeben. Aber weißt du, das ist so wichtig, dass wir lernen zu vergeben, dass wir Versöhnung mit anderen Menschen suchen. Vor längerer Zeit ist mir mal irgendein Glasgegenstand runtergefallen, Glas oder irgendwas aus Glas jedenfalls. Naja, es geschehen, was eben geschieht, wenn ein Glas runterfällt auf harten Boden, dann zerspringt das in 1000 Scherben und ich habe sie zusammengefegt. Aber was ich nicht merkte, war, dass ein kleiner Glassplitter hier in meiner Hand unter die Haut geraten war. Es war so fein, ich habe es gar nicht gemerkt. Aber mit der Zeit, auf einmal habe ich es gemerkt, da ist irgendwas in meiner Hand, das stört mich. Wenn ich mich bewege, wenn ich drauf fasse, es tut weh, irgendwas ist da. Aber ich konnte es nicht mal sehen. Und ich mit dem Tasten, irgendwann habe ich gemerkt, ey, da ist ja was drin. Naja, und dann half nur eines, ja. Bisschen aufschneiden, das Ding rausholen und naja, das hat natürlich wehgetan, ist ja logisch, ein bisschen geblutet, aber dann war es wenigstens rum. Ein bisschen so ist das mit der Versöhnung. Wenn Dinge passiert sind, die uns schwer verletzt haben, an denen wir schwer tragen, dann möchten wir sie am liebsten verdrängen. Ich meine, ich hätte auch eine Schmerztablette nehmen können gegen dieses Gefühl. Dann hätte ich es vielleicht nicht mehr gespürt, aber das ist ja keine Lösung. Und manche, die betäuben dann ihre innere Not im Alkohol und in Drogen, weil das, was geschehen ist, das kriegen sie nicht mehr raus aus ihrer Seele. Und sie verdrängen das, was passiert ist. Sie wollen nicht darüber sprechen. Aber da wird es nicht besser. Die Glasscherbe, wenn die immer noch drin wäre, die hätte immer größere Not verursacht in meiner Hand. Und es ist ja nur eine kleine Glasscherbe. Aber wenn wir ein bitteres Herz haben, dann werden wir unser Leben schwer belasten. Und deswegen ist so gut, auch wenn es manchmal weh tut, dass man über Schuld noch einmal spricht, weil man sie zu Jesus bringen will und weil man seine Hilfe sucht. Hilf mir, mich zu versöhnen. Hilf mir, Schuld loszulassen. Die Bibel nennt das, wenn man das nicht tut, dass man eine Wurzel der Bitterkeit in seinem Herzen hat. Wir sind gerade umgezogen im Januar und in dem Garten, den wir da jetzt haben dürfen, ist ein schöner Rasen. Was heißt ein schöner Rasen? Es ist Rasen da, aber er ist nicht schön. Es ist jede Menge Löwenzahn drin. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, wird meine Frau mich wieder in den Garten bitten, um Löwenzahn zu stechen. Ich meine, ich könnte auch mit dem Rasenmäher drüber fahren, dann würde ich ihn auch nicht mehr sehen. Für ein paar Tage. Da muss man das Zeug rausstechen und das hat ja üble Wurzeln, aber das Ding muss raus, sonst gibt es kein Ende. Und so muss manchmal auch das, was geschehen ist in unserem Leben, ob es unsere eigene Schuld ist an Gott und anderen Menschen oder ob es dann die Schuld ist von anderen Menschen an dir, das muss raus. Das muss und darf zu Jesus gebracht werden, weil er ist genau gekommen, um sowas zu behandeln. Genau dafür. Und deswegen ist Hoffnung für uns, wenn wir beginnen, uns mit der Schuld auseinanderzusetzen, eben ob es meine Schuld ist an anderen oder ob es die Schuld von anderen an mir ist. Mancher hat aber schon gesagt, weißt du, wenn ich jetzt vergebe, und das nicht mehr weiterverfolge und mich nicht räche, dann kommt der andere ja fein weg. Dann hat er seinen Müll gemacht und dann soll ich vergeben. Und der ist dann der Große, der hat dann die große Nummer, der kommt ungeschoren davon. Aber eines Tages habe ich begriffen, dass das nicht stimmt. Weißt du, wenn ich vergebe einem anderen Menschen, dann tue ich das ja vor Gott. Ich sage das Gott, ich will dem Oskar vergeben. All das, was er gemacht hat. Also wenn du Oskar heißt, dann fühl dich bitte nicht angesprochen. Das war jetzt ein fiktiver Name hier. Vergib Oskar, was er an mir falsch gemacht hat. Und weißt du, was ich in diesem Moment mache? Ich nehme diese Schuld, die der Oskar an mir begangen hat, und lege sie in die Hand Gottes. Ich sage nicht, ich will Vergeltung, nicht ich will Rache, nicht ich will Wiedergutmachung. Vater im Himmel, ich übergebe dir das. Und du wirst mit Oskar jetzt so handeln, wie du das für richtig hältst und wann du es für richtig hältst. Denn weißt du, manchmal ist unsere Vergeltung unangemessen, weil sie im Zorn geschieht oder weil wir uns zu wichtig nehmen. Aber Gott, der weiß genau, was richtig ist. Und weißt du, wenn Gott der Meinung ist, der Oskar hat was falsch gemacht, der ist schuldig geworden an Michael, dann weiß Gott einen Weg zu finden, wie er mit dem Oskar darüber ins Gespräch kommt. Und dann wird mein Blick frei. Dann muss nicht mehr ich mich laufend mit der Schuld beschäftigen und mich bedauern und wütend auf den anderen sein, sondern es darf in meinem Herzen leichter werden. Weil ich weiß, Gott sorgt sich um die Schuld. Ich weiß ja, meine Schuld, die ich begangen habe ihm gegenüber, die hat er getragen. Und dafür ist er Mensch geworden, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er liebt mich und er trägt mir die Vergebung ja gewissermaßen nach und bietet sie mir an, er drängt sie mir fast auf, damit ich sie nehme. So sehr liebt er mich. Und deswegen darf ich lernen, auch Schuld zu vergeben. Einer der Nachfolger von Jesus hat später ein paar Briefe geschrieben, die in der Bibel aufgehoben sind. Und da heißt es: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, lasst uns auch andere Menschen lieben, weil Gott hat uns zuerst geliebt. Und Gott liebt brutto. Bei unserer Hochzeit damals hat ein Prediger gesagt, es war vielleicht nicht ganz so die feine englische Art, aber er hat gesagt, in Bezug auf die Liebe natürlich hier zwischen mir und meiner Frau, hat gesagt, naja, ihr seid doch Menschen und da werdet ihr auch einander vergeben müssen und einander annehmen müssen, wie ihr seid. Und da hat er das umschrieben mit den Worten, was man liebt, liebt man mit Dreck und Speck. Ich dachte, ja, genau so ist es. Was man liebt, liebt man mit Dreck und Speck. Und Gott liebt uns mit Dreck und Speck. So sehr liebt er uns. Er liebt uns brutto. Er liebt uns nicht nur, wenn wir lieb sind. Meine Tochter, als sie klein war, ich habe keine kleine Tochter mehr, aber als meine Tochter klein war, ist sie morgens in mein Bett gehüpft und hat mich überrascht mit der Frage, früher morgen schon, Papa, hast du mich lieb, weil ich lieb bin? Und ich habe ihr gesagt, nein, ich habe dich lieb, weil du mein Kind bist. Ich habe es zwar lieber, wenn du lieb bist, aber ich habe dich lieb, weil du mein Kind bist. Und so ist Gott auch. Er liebt uns brutto. Nicht nur, wenn wir lieb sind. Er liebt uns ganz. Und deswegen dürfen wir mit ihm reden, auch über die Dinge, die in unserem Leben passiert sind, die uns belasten. Weil wir wissen, da ist ein Vater, der es gut mit uns meint, der mitträgt und mitleidet an deinem Leben. Weißt du, Gott ist das nicht egal, was dir passiert ist. Überhaupt nicht. Er trägt mit, er leidet mit und er wünschte sich so sehr, dass du mit dem, was geschehen ist, mit deiner eigenen Schuld oder der Schuld anderer an dir, dass du damit zu ihm kämst und mit ihm darüber sprichst, damit du das loswerden kannst. Letztlich ist das auch eine Frage des Reifwerdens. Wer immer daran hängen bleibt, was andere ihm Böses angetan haben, wird nie erwachsen. Er wird nie reif. Wer immer nur sein Leben definiert über die Schuld, die andere an ihm begangen haben, bleibt immer das Opfer. Und das ist das Große, dass Jesus das Opfer geworden ist, dass ich nicht Opfer bleiben muss. Auch nicht Opfer meiner Geschichte, nicht Opfer des bösen Handels meines Vaters oder meiner Mutter, sondern dass ich frei werden darf, um ein selbstbestimmter Mensch zu werden. Ich habe eines Tages in der Bibel einen Satz entdeckt, der mir unglaublich Mut macht für viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die schwer in ihrem Leben tragen. Er steht schon im Alten Testament, ist also aufgeschrieben worden, 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er heißt so, aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53, Vers 4, da steht: Er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein sehr poetischer Text. Ich will kurz sagen, was der eigentlich sagen will. Gott ist gestorben für deine Schuld, für deine Übertretungen. Aber er ist auch gestorben für deine Schmerzen, das heißt für die Folgen der Sünde, die an dir begangen wurden. Denn weißt du, was meine Eltern getan haben, hat in meinem Leben sehr weh getan. Das sind Schmerzen nicht des Körpers, sondern der Seele. Und dann zu wissen, da gibt's einen, der Jesus Christus heißt, der nicht nur wegen meiner Schuld ans Kreuz gegangen ist und der Schuld von all den anderen Menschen, sondern der auch ans Kreuz gegangen ist wegen den Folgen, die das böse Handeln anderer Menschen auf mich hat. All diese Schmerzen, all diese innere Not, all diese Wunden in meinem Herzen, die hat er auch getragen und davon kann er heilen. Das, was hier steht, ja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir gesund geworden, heil geworden. Das ist die große Hoffnung von Jesus. Und deswegen, liebe Freunde, können wir heil werden, innerlich gesund werden, weil zwischen uns und Gott Klarheit entsteht, weil unsere Schuld von uns genommen wird. Und weil er uns auch gesund macht, gesund pflegt von dem, was andere Menschen an uns getan haben, was uns so schwer verletzt und verwundet und geschlagen hat und was wir nicht unter die Füße kriegen. Das ist so groß am Evangelium. Dass er nicht nur Dinge klärt, die für das Leben nach dem Tod von Bedeutung sind, sondern dass er sich um unseren Alltag kümmert. Und ich möchte dir noch ein paar Hinweise geben, wie kannst du das erleben für dich? Wie kann das wahr werden für dich? Schau, erstens, erinnere dich an die große Tatsache, Gott liebt mich. Denke an diese große Tatsache der Vergebung, deine Schuld gegenüber Gott. Deine Schuld Gott gegenüber wird immer größer sein als die Schuld anderer an dir. Verdenke daran, er hat dir vergeben. Ist die Frage, die ich dir stellen möchte, ist das Wirklichkeit bei dir? Ist deine Schuld vergeben? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Weißt du, dass Jesus dein Retter ist? Weißt du, dass du mit Gott in Ordnung bist? Weißt du, dass du ein Kind des himmlischen Vaters geworden bist, weil Jesus dir deine Schuld vergeben hat? Hast du das für dich in Anspruch genommen? Man, das schönste Geschenk nützt nichts, wenn ich es nicht in Anspruch nehme. Da kann ein anderer noch so viel Geld ausgegeben haben, wenn ich es nicht nehme, nützt mir nichts. Und genauso ist es mit dem Geschenk der Vergebung. Jesus hat einen enorm großen Preis gezahlt. Seine Heimat im Himmel hat er drauf gegeben und er hat sein Leben gegeben und das hat er bezahlt, aber das nützt dir nichts, wenn du nicht zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich komme zu dir mit meiner Lebensschuld. Und ich will glauben lernen, dass du auch meine Schuld da mitgenommen hast. Und dass du auch für meine Schuld gezahlt hast. Und dass du willig bist, mir meine Schuld zu vergeben. Und dann darfst du dich erinnern daran, dass du diese Vergebung, die Gott dir schenken will, auch lernen darfst, an andere weiterzugeben. Ist so gut, dass wir das lernen können, dass wir frei werden können von den Lasten unseres Lebens. Ich meine, mich hat das noch lange beschäftigt und es gibt bis heute wunde Punkte in meinem Leben, die mich berühren, wo ich Narben spüre von meiner Biografie. Aber diese Dinge müssen mich nicht mehr beherrschen, sie müssen mich nicht mehr niederdrücken. Und deswegen weiß ich, Vergebung ist nicht immer so leicht. Aber wenn ich weiß, dass es für Jesus auch nicht leicht war, mir zu vergeben, weil er einen großen Preis bezahlt hat, dann weiß ich, er versteht das auch. Wenn das bei mir nicht so einfach geht, wie es Hände umdrehen. Und doch ist Versöhnung keine Option, also nicht eine Möglichkeit, die mir angeboten wird, sondern Gott erwartet das von uns. Deswegen hat er uns so beten lernen. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldnern vergeben. Er will dir Kraft schenken, das loszulassen, was dein Leben zerstört hat. Du sollst nicht länger leiden unter der Schuld anderer Menschen. Du sollst nicht Opfer bleiben der Schuld anderer Menschen. Deine Identität soll nicht länger geprägt werden von dem, was andere an dir getan haben. Es ist vielleicht 3 Jahre her, da hat mich eine Geschichte wieder eingeholt in meinem Leben. Nur damit er denkt, meine Erfahrungen, die sind uralt. Hat mich eine Geschichte eingeholt, wo mich ein Mann fürchterlich enttäuscht hatte. Ein Mann, auf den ich große Stücke hielt. Ich war sehr enttäuscht. Und dann merkte ich, wie das mir immer wieder ins Gedächtnis kam. Wisst ihr, wie so, wenn man so schlechtes Essen hat, oder ein Essen hat, das ein bisschen schwer verdaulich ist, dann stößt das doch immer so auf. Und das ist ja ziemlich unangenehm. Und so ist mir das immer wieder aufgestoßen. Immer wieder kam die alte Geschichte. Und mein Herz wurde immer wieder traurig und mal böse. Und wieder traurig und wieder böse. So war's. Seht ihr, sogar Prediger haben damit zu kämpfen. Und irgendwann bin ich mal zu Gott im Gebet und gesagt, lieber Gott, du siehst, was da immer wieder hochkommt. Ich verstehe das gar nicht. Warum ist denn das so? Und Gott hat mir deutlich gemacht, in deinem Herzen ist wie, weißt du, wie der Löwenzahn so eine Wurzel. Die Wurzel der Bitterkeit und die ist nicht rausgerissen. Du hast gewissermaßen die Erinnerung an die Geschichte nur abgemäht. Aber da drin ist noch die Erinnerung und die plagt dich noch. Und die bringt immer wieder böse Blüten hervor. Und dann habe ich Gott um Vergebung gebeten, dass ich diese alten Dinge in meinem Herzen so aufbewahrt habe. Und dann habe ich sehr bewusst die Sache nochmal ausgesprochen, habe gesagt, Herr, du weißt, dieser Mann, was er getan hat und wie mich das getroffen und wie mich das enttäuscht hat. Ich habe es ihm gesagt und ich habe dann ganz bewusst gesagt, und in dem Namen Jesus vergebe ich diesem Mann seine Schuld. Und da ist das ist eine große Wirkung, wenn wir Jesus einbeziehen in unsere Geschichte. Und weißt du, in dem Moment war dieser Bann gebrochen. Und natürlich, die Geschichte, die ist ja nicht verschwunden aus meinem Leben. Sie ist ja Teil meiner Biografie. Natürlich denke ich manchmal noch dran, wenn ich an diesen Mann erinnert werde. Aber die Geschichte muss mich nicht mehr beherrschen. Und das darfst du auch lernen. Deine Schuld zu Jesus tragen und Vergebung finden. Und du darfst Vergebung annehmen. Ich wünsche, dass du am Freitag nochmal zuhören könntest, wenn es um das Thema geht, wenn uns Schuld verdammt, also die eigene Schuld. Wenn die uns in den Boden drückt und wir denken, da gibt es keinen drinnen mehr. Du darfst deine Schuld zu Jesus bringen und dann darfst du lernen, die Schuld anderer loszulassen, damit sie dein Leben nicht mehr beherrscht. Dass sie dein Denken und deine Seele und dein Handeln und dein Unterbewusstes nicht mehr beherrschen muss. Nicht mehr so viel Zorn und Hass und Depression auslösen muss, sondern dass du frei wirst davon. Und vielleicht kommt dann der Tag, wenn die Situation entsprechend ist, dass du diesen Menschen das sagen kannst. Weißt du, das ist geschehen, aber ich will dir sagen, ich habe dir vergeben. Ich hasse dich nicht mehr dafür, ich lehne dich nicht mehr ab, sondern ich habe dir vergeben. Das große Vorbild ist Jesus. Er ist es, der uns in dieser Gleichnisgeschichte so ausgedrückt die 200.000 Jahreslöhne vergeben hat. Die ganze Lebensschuld. Und gesagt hat, wer zu ihm kommt, das hat uns vorhin der Chor gesungen, wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Und wenn du mit 500.000 Jahreslöhnen kämst, er stößt dich nicht hinaus. Er ist ja genau für solche Leute gekommen, wie dich und mich, Sünder, die Vergebung brauchen. Als ich damals nach 17 Jahren meine Mutter zum ersten Mal wieder sah, ich war inzwischen ein junger Mann von knapp 23 und ich sie in die Arme nehmen durfte und sie mich um Vergebung bat, da konnte ich sehr gerne gewähren. Und ich habe gesehen, wie ihr Leben neu geworden ist. Natürlich war ihr Leben gezeichnet. Sie hatte sich in den Drogen Hepatitis C eingehandelt, an der ist sie dann auch mit 75 Jahren gestorben. Aber zwischen ihr und Gott war Klarheit. Ich habe ihre Bibel zu Hause als einen lebendigen Beweis dafür, wie sehr sie verstanden hatte, dass ihr vergeben ist und dass sie anderen auch vergeben konnte. Sie konnte meinem Vater auch vergeben und auch ihrem zweiten Ehemann all das, was er auch an dieser Ehe verschuldet hat. Und Gott will dich frei machen von deiner eigenen Schuld und Gott will dich frei machen von der Schuld, die du trägst, weil andere an dir schuldig geworden sind, dass du das los wirst und dein Herz frei wird. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist, was Jesus getan hat. Und deswegen stehe ich heute Abend hier, um dir das zu sagen, weil das Wahrheit ist und weil das Tausende und Millionen Menschen auf dieser Welt erlebt haben und es heute du erleben kannst, wenn du so zu Jesus kommst. Du musst keine tollen Worte machen, du musst ihm nichts versprechen, du musst auch nicht sagen, ihm erst beweisen, dass du besser werden kannst. Denn was dich besser macht vor ihm, das hat er längst am Kreuz getan. Du musst nicht glänzen vor Gott mit einem tollen Leben. Das Einzige, was Gott beeindruckt, ist das, was Jesus getan hat. Und wenn du zu dem Vater im Himmel kommst und ihm sagst, ich nehme das für mich in Anspruch, was Jesus getan hat, damit mir meine Schuld vergeben hat. Und ich nehme das, was Jesus getan hat, für mich in Anspruch. Und ich will das loslassen, was andere an mir verschuldet haben. Da wirst du das Wunder erleben, dass Gott dein Leben beginnt zu erneuern. Und dann darfst du Jesus nicht nur deinen Mist bringen und den Mist anderer Menschen, sondern du darfst ihm dein Leben geben und sagen, Jesus, mach du mein Leben neu. Ich weiß nicht, wie das geht, ich krieg das nicht gebacken, aber du kannst mein Leben neu machen. Meine Mutter hat es erlebt. Ihr Leben wurde komplett neu. Und als ich zu ihrer Beerdigung in der Nähe von Los Angeles war und die Menschen reden hörte, welchen enormen Einfluss sie auf ihr Leben gewonnen hat, da war ich richtig stolz auf meine Mutter, was Gott aus ihr gemacht hat. Mein Vater hat das für immer abgelehnt. Er hat mich aus dem Haus geschmissen und wollte mich nicht mehr sehen. Naja, das war nicht so toll, aber viel schlimmer war, dass er Jesus ausgeschlossen hat aus seinem Leben. Und ich muss annehmen, so ist er auch gestorben. Unversöhnt mit Gott und unversöhnt mit anderen Menschen. Wie soll dein Leben enden? Wenn du heute Nacht sterben würdest, wie wäre es zwischen dir und Jesus? Wärst du sicher, dass deine Schuld vergeben ist? Du Junge und du Mädchen aus der Gemeinde, du Chorsänger, du Jugendlicher, du alte Frau und alter Mann, der du zur Gemeinde gehörst oder heute Abend nur zu Besuch bist. Was wäre mit dir, wenn du heute Nacht stirbst? Wäre deine Schuld, die Schuld zwischen Gott und dir bereinigt? Hättest du die Gewissheit, meine Schuld ist vergeben und der Vater im Himmel hat mich angenommen um Jesu willen? Ich weiß, dass ich bei Jesus sein werde. Das musst du wissen. Denn wenn du mal gestorben bist, kannst du nichts mehr ändern. Dann ist es zu spät. Und deswegen ist heute der Tag, das hat mich damals, als ich 14 war, getroffen wie ein Hammer, als ein Mann aus der Bibel einen Satz vorlas, heute, wenn du Gottes Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Und das will ich dir auch zurufen, heute, wenn du Gottes Stimme hörst, wenn er anklopft, wenn er sagt, bring doch deine Schuld zu mir und bring auch die Schuld anderer Menschen zu mir, damit ich dein Herz heil mache und frei mache. Wenn Jesus dich heute Abend ruft, dann bitte ich dich, verhärte dein Herz nicht im Stolz und in der Selbstgerechtigkeit oder im Unwillen und im Hass, sondern komm zu Jesus und lass dir helfen. Denn der am meisten geschädigt ist, wenn du keine Vergebung suchst und keine Vergebung gewährst, der den größten Schaden hat, bist du selbst. Und deswegen lädt Jesus dich ein. Kommt her zu mir, hat er gesagt, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich werde nachher, wenn der Chor singt, rausgehen. Wir gehen in einen Raum, wo du auch hinkommen darfst. Liebe Freunde werden dir helfen, wenn du nicht weißt, wo das ist. Ein Stockwerk höher. Und das sind wir. Und dann wollen wir gerne mit dir sprechen, dir zuhören. Was bewegt dich? Wir werden dir nichts verkaufen und nichts aufzwingen. Du musst nichts zahlen, du musst gar nichts. Du musst auch nicht Mitglied dieser Gemeinde werden oder Gott ein großes Versprechen abgeben. Aber vielleicht hast du Fragen, wie kann ich versöhnt werden mit Gott und wie kann ich die Last loswerden, die auf meinem Leben liegt, durch die Schuld anderer Menschen. Wie kann ich Versöhnung leben? Versöhnung mit Gott und Versöhnung mit anderen Menschen. Lass uns miteinander sprechen. Und wenn du nicht sicher bist, dass Gott dein Erlöser ist, wenn du nicht sicher bist, dass er dir vergeben hat, dass du versöhnt bist mit dem lebendigen Gott, dann bitte, was wäre das für eine jämmerliche Antwort, wenn du aus dem Raum gingst und würdest Jesus auf der Seite liegen lassen und sein Angebot vielleicht zum x-ten Mal wieder ausschlagen. Liebe Freunde, wir dürfen mit Gottes Liebe auch nicht spielen. Seine Geduld hat auch irgendwann ein Ende. Wenn wir ihn immer wieder zum Schweigen bringen in unserem Gewissen, kann sein, dass er aufhört, mit uns zu reden und uns laufen lässt, bis wir die ganze Frucht unserer Wege geschmeckt haben. Und deswegen nimm Jesus ernst. Es ist nicht nur ein Angebot der Liebe, es ist auch eine Aufforderung der Liebe Gottes. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist ein Ruf, das ist eine Botschaft, das ist eine Einladung und ein Befehl zugleich. Und Jesus ernst zu nehmen, bringt Segen in dein Leben. Und Jesus nicht ernst zu nehmen, würde bedeuten, dass du eine bittere Last auf dein Leben mehr legst. Und deswegen komm und lass dir von Jesus helfen, damit du heute Abend fröhlich dich niederlegen kannst, weil du weißt, meine Schuld ist vergeben. Ich möchte noch beten.